Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Um die 25 Millionen Weihnachtsbäume stehen zu Weihnachten in deutschen Wohnzimmern und viele davon sind Nordmann-Tannen. Und unter der Nordmann-Tanne wird dann gerne O Tannenbaum gesungen. Also die Tanne, die spielt eine gewisse Rolle bei unserem Weihnachtsfest. Der Forstwirt Wilhelm Bode, der hat ein Buch über die Tanne geschrieben und in der ausgezeichneten Naturkundenreihe des Verlags Mattes und Seitz veröffentlicht. Und über das Buch wollen wir reden. Hallo, Herr Bode.
Schönen guten Tag, Herr Mayer.
Sie und die Tanne, Herr Bode, ich muss schon sagen, Sie schreiben mit so viel Engagement über die Tanne, so viel Leidenschaft, Wut auch manchmal. Da ist schon mehr zwischen Ihnen und diesem Baum als nur nüchternes Interesse, oder?
Das ist wohl wahr. Und die Wut bezieht sich natürlich nicht auf die Tanne, ja, sondern auf die Forstwirtschaft, die so schlecht damit umgegangen ist.
Darüber müssen wir auch reden, aber sagen Sie mal erstmal, bei so viel Liebe für die Tanne kommt dann auch ein abgesägter Tannenbaum als Weihnachtsbaum zu Ihnen ins Wohnzimmer? Oder wäre das für einen Tannenliebhaber wie Sie, wäre das ein Frevel?
Nein. Oh ja, es kommt ein Tannenbaum auch bei uns in die Wohnstube. Denn bei dem Tannenbaum handelt es sich um eine sogenannte Nordmannstanne heute. Die nadelt nicht und ist auch sehr gut gewissermaßen zu transportieren. Man spickt, die piekt es nicht beim Aufstellen. Und diese Bäume kommen fast grundsätzlich aus Plantagen, in der Regel sogar aus der Agrarflur. Und da ersetzen sie dann Maisfelder. Und eine Tannenbaumplantage mit Nordmannstannen ist ökologisch um Vielfaches günstiger als ein Maisacker.
Also ökologisch nicht so sehr bedenklich, sich die Nordmann-Tanne ins Wohnzimmer zu holen. Sie beginnen Ihr Buch mit dem Kapitel Geliebte Unbekannte. Jetzt haben wir gerade O Tannenbaum, das Lied und so weiter, Nordmann-Tanne im Wohnzimmer. Warum soll denn die Tanne für uns eine Unbekannte sein?
Ja, das ist tatsächlich so. Denn die Deutschen, so sagt der Volksmund, lieben die Wälder ganz besonders und die Bäume. Doch wissen tun sie darüber nur sehr wenig. Da gehen sie eigentlich dem großen Geschichtenerzähler der deutschen Forstwirtschaft unablässig auf den Leim. Denn unsere geliebte Unbekannte ist natürlich diese Tanne. Denn schauen Sie, bis vor kurzem, bis die Nordmannstanne eben populär wurde gewissermaßen, haben wir immer nur Fichten als Weihnachtsbaum benutzt. Und es hat keinen gestört. Und wir haben O Tannenbaum unter der Fichte gesungen. Mhm. Und das ist ja nun sprichwörtlich geworden. Ich zitiere ja im Buch einen kleinen Vers von Robert Gernhardt aus Frankfurt, dem Satiriker. Und der macht genau das, nimmt genau das gewissermaßen auf den Spieß und verballhornt die geliebte Unbekannte oder besser gesagt die Deutschen, die das, was sie lieben, nicht genau kennen.
Genau, also im Wohnzimmer hatten wir lange Zeit nur Fichten und draußen im Wald hatten wir ja oder haben wir bis heute auch kaum Tannen, sodass wir auch dort kaum mal eine Tanne zu sehen bekommen, weil eben dort, wo früher Tannen gewachsen sind, habe ich jetzt gelernt aus Ihrem Buch, da hat die deutsche Forstwirtschaft jede Menge Fichtennutzwälder angepflanzt. Das prangern Sie so richtig an, das sind auch die Stellen, wo die Wut in Ihrem Buch durchschlägt. Was ist denn das Problem mit diesen Fichtennutzwäldern?
Das Problem ist ganz einfach, dass die Fichten ein Gebirgsbaum sind, oberhalb von 800 bis 900 Metern. Und die Standorte in Deutschland, die können Sie an einer Hand abzählen, die oberhalb von 900 Metern liegen. Und selbst dort stirbt jetzt inzwischen sogar die Fichte. Denn im Reinbestand, das zeigt die Tanne wie die Fichte, sind alle unsere Nadelbäume mehr oder weniger labil.
Reinbestand, muss ich kurz erklären, das heißt, da stehen nur Fichten nebeneinander, genau, oder sonst auch halt nur Tannen oder so, also
genau,
nichts Gemischtes.
Vor allen Dingen gleichaltrige Reinbestände. Das ist so, von Natur aus sind unsere Wälder ja unterschiedlich alt. Und die sind nicht nur im Alter unterschiedlich, sondern auch unterschiedlich in ihrer Baumartenzusammensetzung und auch unterschiedlich in ihren Baumstärken und auch unterschiedlich in ihren Baumhöhen. Das heißt, es ist ein heftig belebter Kronenoberfläche, die sich bei einem natürlichen Wald auch den Urwäldern zeigt. Und das genau macht die Stabilität unserer natürlichen Wälder aus. Und darauf verzichtet die Forstwirtschaft einfach. Das ist widersinnig.
Und wenn ich Ihr Buch so richtig lese, so richtig Hoffnung haben Sie nicht, dass diese Mehrgenerationenwälder, nennen Sie die, glaube ich, auch, in dem eben verschiedene Bäume verschiedenen Alters zusammenstehen, dass diese Wälder in absehbarer Zeit zurückkehren könnten, auch dann mit der Tanne, oder?
Also ich glaube schon, dass sie letztendlich kommen werden. Nur es kann sein, dass auf dem Weg dahin die Forstwirtschaft gewissermaßen sich erübrigt. denn sie ist auf dem besten Weg, das zu tun. Sie versucht immer wieder mit den alten Rezepten eines falschen Paradigmas, so würde man mit einem soziologischen Begriff das benennen, mit einem falschen Paradigma gewissermaßen an den Wald heranzugehen. Und dieses Paradigma ist der Pflanzwald. Aus Wäldern, die man pflanzt, werden keine richtigen Wälder, sondern da werden eben nur labile Monokulturen daraus. Und wenn man wirklich Wälder wollte, dann würden wir auf diesen ganzen Unsinn mit Pflanzakten zum Tag des Baumes und so weiter verzichten, den Politikern ein liebgewonnenes Instrument aus den Händen reißen, den Bevölkerung damit an der Nase herumzuführen.
Gibt immer schöne Bilder, wenn der Politiker mit dem Baum in der Hand oder die Politikerin dasteht.
Denken Sie nur jetzt an einen großen Baustoffhändler, der im Moment Wälder pflanzt, angeblich zum ökologischen Ausgleich. Das heißt, diese Wälder werden 7 oder 8 Jahrzehnte gar nicht überleben. Und wenn wir also wirklich Wälder wieder wollten, die stabil sind und den Klimawandel adaptieren können, gewissermaßen damit fertig werden können, dann müssten wir aus den bestehenden Wäldern durch Änderung der Forstwirtschaft natürliche Wälder erziehen. Und das geht recht einfach. Aber das heißt natürlich, dass die Forstwirtschaft das Grundwerkzeug, das sie erlernt hat, neu komponieren muss.
Auf das Thema kommen Sie, weil die Tanne einer der Bäume ist, die verdrängt wurden, eben von dem moderneren deutschen Nutzwald. Das ist ein großes Thema in Ihrem Buch, über das Sie sehr engagiert schreiben. Sie schreiben aber auch über andere Themen, zum Beispiel die Kulturgeschichte der Tanne. Dazu gehört auch der politische Missbrauch dieses Baums, auf den Sie eingehen. Wie kann man so einen Baum eigentlich politisch missbrauchen?
Ja, das geschieht ganz aktuell. Ausgerechnet durch eine Gesellschaft, die den Pflanzakt verherrlicht. Das ist die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Die vergibt jährlich einen Preis, nämlich die Goldene Tanne, ausgerechnet an Lobbyisten, die sich für die Waldkalkung einsetzen. Und die Waldkalkung ist der völlig falsche Weg. Unsere Wälder müssen so bewirtschaftet werden, dass sie keine Nährstoffe brauchen. Und das lässt sich ganz einfach bewerkstelligen, indem ich eben diesen vielgestaltigen Wald wieder erzeuge durch Naturverjüngung. Und da ist die Tanne das Beispiel, mit der das ginge. Und insofern ist es ein übler Missbrauch, ausgerechnet die Tanne zum Ikone des falschen Vorgehens zu wählen.
Und Waldkalkung, dieser Begriff, den Sie gebraucht haben, der heißt, man bringt da großflächig Kalk in den Wald, um da Nährstoffe einzubringen, so ungefähr?
Ja, eine Waldkalkung aus der Luft geschieht sie heute mit dem Hubschraubern. Die ist schon nach 5 Jahren im Waldboden nicht mehr nachzuweisen. Wo ist sie geblieben? Die ist in unser Grundwasser geschwemmt worden und erhöht den Nitratgehalt unseres Grundwassers.
Herr Bode, ich mache mal noch einen Versuch, Sie auf die Kulturgeschichte der Tanne umzubiegen. Ja. Ihr Buch ist ja auch eine Literaturgeschichte der Tanne. Ich war mit den Ohren geschlackert, wer alles über die Tanne geschrieben hat. Rainer Maria Rilke, Hermann Hesse oder Texte geschrieben hat, in denen die Tanne eine wichtige Rolle spielt. Hans-Christian Andersen, Else Lasker Schüler, Hans Fallada. Von dem stammt der Satz, vor einem strahlenden Tannenbaum werden alle Zweifel stumm und alle Kinderherzen gläubig. Was ist denn für Sie der schönste Tannentext, den Sie gefunden haben?
Also das ist ganz eindeutig der kleine Vers Advent, Advent. Ich habe ihn zitiert, ich habe ihn gebracht, ich schlage ihn gerade mal eben auf.
Mhm. Und sagen Sie uns noch den Autor dazu?
Ja, das ist Rainer Maria Rilke. Mhm. Soll ich ihn vorlesen? Es sind ja nur wenige Zeilen.
Dann machen Sie das.
Advent. Es treibt der Wind im Winterwalde, die Flockenherde wie ein Hirt. Und manche Tanne ahnt, wie balde sie fromm und lichterheilig wird. Und lauscht hinaus, den weißen Wegen, streckt sie die Zweige hin, bereit, und wehrt dem Wind und wächst entgegen, der eine Nacht der Herrlichkeit. Und damit ist alles gesagt über die Tanne. Denn dieses Gedicht habe ich deswegen mein liebstes Tannengedicht, weil es die Sensibilität der Tanne als Baumart so schön apostrophiert. Denn die Tanne ist von all unseren Bäumen diejenige, die auf die Fehler der Forstwirtschaft am härtesten reagiert, nämlich indem sie sich sofort verweigert. Sie können Tannenwälder praktisch nicht pflanzen. Sie gehen auf der Freifläche durch Früh- und Spätfroste sofort ein und so weiter. Aber unter Buchen, natürlich ausgesät, tut sie es prächtig. Eigenartig, nicht wahr?
Eigenartig, besonders die Tanne, noch viel mehr, als wir jetzt ansprechen konnten, über diesen Baum lernen Sie in dem Buch von Wilhelm Bode, erschienen beim Matthes und Seitz Verlag, natürlich in einem sehr schönen tannengrünen Einband. Vielen Dank, Herr Bode, für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.